Hallo und herzlich willkommen bei AWD, dem Austrian Wrestling Talk. WrestleMania 37 ist Geschichte, wir haben es hinter uns gebracht. Mein Name ist Chris, ich spreche heute mit meinen Podcast-Kollegen über Night 2, das sind der Philipp, servus.
Servus, moin.
Der Jan, wie immer auch am Start.
Ja, servus Leute, ja, WrestleMania ist endlich vorbei.
Ja, und kein WWE-Podcast ohne David, servus.
Guten Tag.
Ja, die Show wurde eröffnet mit der Nationalhymne, gesungen von der amerikanischen Country-Sängerin Ashlyn Craft. Weiß nicht, hat die wer von euch gekannt?
Ich wusste nicht mal, dass wer die Hymne singt am zweiten Tag. Die wurde gar nicht erwähnt eigentlich, oder?
Ja, doch, irgendeiner Grafik hat man es gesehen, aber es sind gleich runtergegangen. Ja, ich habe sie auch nicht gekannt. Ja, wir sahen eben dann die Büroeffekte über die ganze Arena, dann die Düsenjets, die drüber fliegen, die obligatorischen. Und dann sahen wir auch noch das Eröffnungsvideo von gestern mit Vince McMahon nebenbei, neben dem Song. Es war ziemlich cool gemacht eigentlich. Und ja, gestartet hat die Show wie an Nacht 1 mit Titus O'Neil und Hulk Hogan im Piratenkostüm und der Philipp hat das gar nicht gefeiert.
Nein, also es war mehr Fremdscham für mich tatsächlich. Ich fand, das war kein schönes Bild. Es war zwar versucht, zum Stage-Theme so ein bisschen dazu zu passen, aber für mich ging es absolut gar nicht.
Ja, Titus, bei dem war es noch okay, aber Hulk Hogan war dann wirklich ziemlich hart. Ja, wir sahen auch einen Video-Einspieler zwischen Randy Orton und dem Fiend Bray Wyatt, was da alles passiert ist, aber wieder einmal während der Entrances. Sprich, wir sahen zuerst Randy Orton herauskommen und dann mittendrin das Video, das, was wir gestern schon kritisiert haben. Nur dann wurde es halt richtig spannend und ich glaube, da waren viele auch interessiert daran, was ist jetzt mit dem Fiend? Er ist ja der verbrannte Charakter. Bekommt er eine neue Theme? Wird er als verbrannter Fiend rauskommen? Alexa Bliss trägt jetzt eine weibliche Maske. Fragen über Fragen, auf die man gespannt sein durfte. Wir sahen dann eben den verbrannten Bray Wyatt in einem Gang stehen. Er ging ein paar Schritte und jetzt sofort noch Alexa Bliss eben, die auch zum Ring kam. Und ja, dann war ein ziemlicher fancy Effekt und plötzlich war er der alte Fiend. Eigentlich geiles Visual, nur dieser Effekt, der war mir dann doch zu drüber. Wie auch dem David, wie wir gestern gesprochen haben, oder?
Ja, genau. Ich fand es einfach ganz komisch gemacht. War das ein CGI-Effekt? Ich habe keine Ahnung. Aber ja, ich fand den Tunnel an sich schon echt geil. Ich dachte echt, das war jetzt die normale Entrance und am Ende kommt da halt irgendwie doch als normaler Fiend heraus. Was mich jetzt halt wundert, warum sie ihm jetzt das verbrannte Kostüm gegeben haben, nur damit sie 2 Wochen später halt ihn wieder normal darstellen lassen. Ich meine, ich verstehe es schon irgendwie, aber war irgendwie komisch. Aber generell, der Entrance war einfach mega geil. Ich habe den so gefeiert.
Ja, Alexa Bliss kam nicht davor, wie ich gerade erwähnt habe, sondern danach raus natürlich. Und wir sahen zuerst nur Alexa und dann plötzlich blendete man eine Spieluhr in Überlebensgröße ein, die am Ring stand. Da spielte sie dann drauf, bis um das Dach aufging. Man sah den Stern und dann kam der Fiend sehr episch heraus, wie ich finde, mit alter Theme, also alles beim Alten dann. Und das war mein WrestleMania-Moment des Wochenends. Und ich glaube, da ist der Jan nicht so amused gewesen drüber, wie er das auf meinem Twitter-Kanal gelesen hat.
Ja, ich bin da mega am Kritisieren. Diesen ganzen Aufwand, also die Entrances haben schon mal länger gedauert als das ganze Match. Mir kommt vor, die WWE hat dem Fiend nur das neue Gimmick gegeben, um zu sagen, hey, wir machen mit dem Fiend jetzt noch mehr Geld. Er wird wieder mal Bestseller sein, weil die haben jetzt mit 500 neuen Masken, wo eine $350 kostet, $175.000 gemacht. Also nachdenken darf man da nicht, wie viel die eigentlich für diese Schwachsinnsmasken da verlangt haben. Ja, soll ich jetzt das Match schon mal eingehen, oder? Soll ich noch nur jetzt einmal vom Entrance reden?
Ja, also zum Entrance jetzt einmal. Der Fiend, der sprang dann von dieser Spieluhr runter. Und ja, also Wrestling, es war theoretisch wirklich das Singles-Match. Da haben wir ja diskutiert, das kann kein Singles-Match sein. wenn Alexa Bliss meint, der Legend Killer wird heute getötet und der ganze Aufbau dann ein normales Wrestling-Match, so auf, ja, du hast mich verbrannt, komm, lass uns catchen. Sehr komisch irgendwie. Nur war es halt 6 Minuten. Bray Wyatt wollte zur Sister Abigail ansetzen. Dann kam Alexa Bliss aus dieser Spieluhr raus, im Schneidersitz und mit dieser Jacke. Und die erinnert mich an Aleister Black. Interpretiere ich da zu viel rein? Bin ich zu kreativ? Was ist so euer Gedanke? Kann da was dahinter sein oder ist es nur Träumerei? Weiß nicht. Philipp.
Puh, soweit habe ich jetzt nicht gedacht, bin ich ganz ehrlich. Ich müsste mir das auch nochmal anschauen, tatsächlich. Ich habe da gar nicht so sehr drauf geachtet, weil mich alles oberhalb von Alexas Kopf mehr abgelenkt hat in dem Sinne. Es wäre natürlich ein sehr, sehr cooles Gimmick, weil ich nicht weiß, was mit The Fiend jetzt passieren soll in Zukunft. Da gehen wir nachher vielleicht noch drauf ein, kurz. Interpretation, coole Idee, aber ob es wirklich so kommen wird, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht.
Okay, ja. Es lief ja schwarze Flüssigkeit da von dem Gesicht. Darunter hatte so, ja weiß nicht, so einen Dornenkranz oder was auch immer das darstellen sollte. Sah auf jeden Fall sehr geil aus. Auch Scarlett Bordeaux hatte sowas ähnliches schon auf dem Kopf. Finde ich cool. Und ja, Bray Wyatt war dann abgelenkt in 0815 WWE-Manier fast schon. Und Randy Orton nutzt das aus, dreht den Spieß um, setzt es am RKO an. Sagt, ja, okay, cool. Nur 1, 2, 3. Dann hat er das Match gewonnen. Und in meinem Kopf sind halt noch immer die 15 Curbstorms von Seth Rollins. Und ja, der RKO jetzt wahrscheinlich wieder tödlich. Tödlicher als der Bandkick vielleicht sogar. Ich habe keine Ahnung. Vor allem der Bandkick. Wenn du den ansetzt, okay, dann mach das. Aber zum Schluss, da sprang es für mich ein wenig von der Klippe, David.
Ja, ich weiß nicht, ich wollte eh nachher den Ball zu dir überspielen eigentlich, weil ich fand das Match mit dem Aufbau und dem, ich sag mal, spannenden Finish eigentlich echt ganz geil. Also das Match an sich war echt nicht die Rede wert, das war ein Standardmatch, was man bei Raw auch sehen kann. Aber da
ich sehe es dann eher als Geschichte, darum gebe ich auch keine Sternewertung ab.
Darauf wollte ich gerade hingehen. Es geht mehr um die Story mit The Fiend und was mit Alexa jetzt passiert. Vor allem, ich dachte mir nie, dass halt Alexa quasi gegen Fiend hören. Das war, glaube ich, die Absicht dahinter. Aber deswegen macht es für mich auch Sinn, dass irgendwie ein RKO gereicht hat bei dem jetzt, weil Fiend vermutlich so verwirrt war, dass er sich einfach pinnen lassen hat, damit er den Stero dann haben kann. So habe ich es halt aufgenommen. Und was da jetzt passiert, ob das mit Aleister Black jetzt richtig ist, wäre irgendwie eine interessante Story. Ich will Black sowieso wieder sehen in der WWE. Aber ich glaube einfach, so zwei mystische Figuren wäre fast too much.
Ja, Jan. Wäre das too much?
Ja, es ist, für mich war das schon sehr viel. Das ganze Match war mir too much irgendwie. Erstmal wieder das rote Licht. Ich bezweifle, dass man in den hinteren Rängen wieder was gesehen hat, was abgedunkelt worden ist, dass man da irgendwas gut sah. Da muss man wirklich mal nachfragen an Leuten, die... Es waren auch sehr viele Deutsche da, was ich mitbekommen habe. Es ist einfach... Keine Ahnung, ich bin einfach noch immer sprachlos, wie schlecht man eigentlich dieses Match aufgezogen hat. Und ja, irgendwas muss ja Alexa Bliss ausgelöst haben, dass Randy Orton The Fiend mit einem RKO besiegte. Ich fand diesen Moment eigentlich richtig gut gemacht, weil der Fiend schaute zu ihr so, wow, das ist jetzt wirklich Sister Abigail, was habe ich da geschaffen? Aber ich glaube, dass eben dieser verbrannte Fiend, dieses ganze Outfit, ich glaube, der hat da nicht wrestlen können damit. Ich glaube, das war viel zu schwer. Er hat sich nicht so gut bewegen können vielleicht mit diesem Outfit. Es ist Fragen über Fragen. Also heute werden wir dann, glaube ich, eher Lösung sehen bei Monday Night Raw.
Ja, zu dem verbrannten Outfit, ich glaube, das war auch wirklich nur für den einen Moment dann bei Fastlane war es, glaube ich. Ja, Fastlane.
Ja, genau.
Von dem her war auch cool, dass man das wirklich nur für einen Moment bringt und nicht komplett ausschlachtet. Ja, war im Großen und Ganzen ziemlich geil. Als Open hätte ich das absolut nicht gesehen eigentlich, aber irgendwie hat es dann für mich doch gepasst, weil mitten in der Show wäre das alles ja auch viel zu viel gewesen dann. Von dem her war es schon okay, finde ich. Ja, nicht okay war das zweite Match. Women's Tag Team Championship. Also die Sternebewertung, wollt ihr da eine abgeben dazu oder seht ihr auch als Geschichte?
Ich sehe jetzt eher als Geschichte, aber ich habe mal aufgeschrieben, so klassische 3, weil keine Ahnung warum. Es gab für mich schlechtere Matches am Abend, muss ich ehrlich sagen. Aber dazu später.
Ja, weiß nicht, habt ihr noch eine Sternewertung oder nicht?
Ja, knappe 1,75. Schlechtester Opener in der WrestleMania-Geschichte. Ja.
Ja, Zeit zum Aufstehen.
Ja, ich habe mir 2 Sterne notiert. Ich fand es auch nicht wirklich gut. Jan hat es auch schön gesagt, das rote Licht hat mich auch extrem gestört. Ja, aber 2 Sterne, mehr war es dann am Ende für mich auch nicht.
Ja, eben jetzt zweites Match. Women's Tag Team Championship. Natalya und Tamina Snuka haben Nia Jax und Shayna Baszler herausgefordert. Das war natürlich perfekt platziert als der Cooldown, als zweites Match auf einer Karte. Das passt schon. Ja, aber das war's dann, glaube ich, auch schon mit den positiven Tönen zu dem Match. Ich gehe nicht drauf ein, weil für mich war das ein Popcorn-Match und nicht, weil die Young Bucks drin vertreten waren, sondern weil ich mir meine Popcorn und Nachos gemacht habe. Da habe ich mir gedacht, ja, 2,5 Minuten dauern die, bis die fertig sind, so 5-6 Minuten das Match, muss ich Gas geben. Dann habe ich das alles in die Schüssel gegeben, mir mein Getränk geholt. Dann war ich wieder zurück und dachte, okay, oh, das Match ist ja noch. Und das Match lief und lief und lief. Und ich habe schon genüsslich meine Popcorn gegessen und es lief weiter und es lief weiter. Und dann waren es fast 15 fucking Minuten Frauen-Tag-Team-Match. Boah, also ich lasse euch mal so ein bisschen abledern, bevor ich dann das komplett zerstöre. Weiß ich, wer anfangen will.
Jan, ja, vielleicht. Ich fange gleich an. Ja, Nia Jax kam dann rein und man hörte schon CM Punk rufen. Dann musste ich schon schmunzeln. Und ich dachte mir nur so, warum lässt man dann nicht die Riot Squad jetzt gewinnen? Die haben mehr Momentum gezeigt. Tamina und Natalya kamen dann mit tollen Ringgears raus. Tamina, wie schon gesagt in der Review, sie schaut ernster aus auf einmal wieder. Dieses Putzfrauen-Gimmick, das hat sie irgendwie abgelegt, kann man nur sagen. Shayna Baszler, ja, die Schminke schon wieder mal so. Es ist wieder, keine Ahnung, es passt auch nicht als zweites Match rein. Das kannst du irgendwann mittendrin bringen. Warum da das Sami Zayn Kevin Owens Match nicht als Showstealer gebracht haben, verstehe ich nicht. Die Crowd muss reinkommen nach diesem, keine Ahnung, Cinematic Bullshit wieder. Ich will da auch nicht so ganz eingehen. Ich habe da nur notiert, Tamina mit diesem ganz, ganz schlechten Superfly Splash, wo man eh sah, dass der nie und nimmer angeht, weil sie ist schon sehr weggerollt. Also war schon sehr, sehr schlecht. Und naja, Jack sowieso wieder. Gut, dass die nicht gebotcht hat in diesem Match. Das hat mich wieder gewundert. Weiß nicht, Philipp, was sagst du?
Ja, was will man dazu sagen? Ich muss auf diese Wortwahl, bin ich gerade drauf gekommen, als Chris sagt, das war die perfekte Platzierung für das Match. Da muss ich dir leider widersprechen, denn in einer perfekten Platzierung hätte dieses Match gar nicht stattgefunden.
Ja, da sind wir jetzt gleich alle einig.
Die perfekte Platzierung war. Ich habe gesagt, die perfekte Platzierung ist, wenn du zum Beispiel Kevin Owens und Sami Zayn auf diese Platz 2 gibst und das weiter in die Midcard tust, also beziehungsweise als drittes oder viertes Match.
Ja, nee, das weiß ich. Nee, ich meinte jetzt auf Chris bezogen, weil der am Anfang sagte, ich gebe dir völlig recht. Also ich hätte an zweiter Stelle diesmal auch eher gern mal so ein Show-Stealer-Match gehabt. Gerade weil das erste Match ja auch mit Buhrufen, sage ich mal, auf Air ging. Also als dann in der Werbung ging, hat man ja auch laute Buhrufe gehört, weil sie einfach wissen wollten, was jetzt passiert. Und ja, es hätte einfach der ganzen Show, glaube ich, gut getan, hätten wir jetzt ein richtiges Wrestling-Match gekriegt. Nach diesem Storytelling, ja, was hat man gekriegt? 15 Minuten, und das muss man sich festhalten, das ist das zweitlängste Match des Abends gewesen. Ja, Katastrophe, für mich ohne Wertung, gehört für mich nicht auf WrestleMania. Und 2 von 4 Frauen gehören gar nicht in den Wrestling-Ring. Das tut mir auch echt leid, das so sagen zu müssen, aber weder Tamina noch Nia Jax gehören für mich zumindest in dieser Promotion, in der vielleicht größten Promotion der Welt, in den Wrestling-Ring, nicht auf der größten Stage, die es gibt. Also, ja, katastrophale Besetzung, katastrophales Booking, katastrophale Titel. Also, ja, tut mir leid, das sagen zu müssen, aber für mich völlig deplatziert und völlig, ja, außerhalb des Rahmens.
David?
Ich will mich nicht dazu allzu viel äußern, aber es war für mich mehr als ein Pre-Show-Match, war das für mich nicht. Es war langweilig für mich persönlich, es war quasi wieder eine Beerdigung der Frauen-Tag-Team-Division, die eh nicht vorhanden ist eigentlich. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen kann, war, wer als nächstes auftritt, ist entweder Becky und Ronda als Tag-Team, was ich mir so gar nicht vorstellen kann irgendwie, oder wirklich die Bella Twins. Und da rastet Jan, glaube ich, aus, also gebe ich weiter an Jan.
Nein, aber es ist, du kannst auch ein Stable bringen, also die Four Horsewomen gegen Shayna Baszler, Jessamyn Duke, Shafir, also die vier gegen die vier, also das kannst du auch bringen bei Survivor Series oder so, das wäre ziemlich cool. Aber die Bellas, zu denen werden wir dann später noch kommen, da habe ich ganz eine witzige Geschichte dann.
Oh je.
Ja, Sternebewertung gebe ich gleich ab, 2,0.
Schließe ich mich an, habe ich auch da stehen.
Ja, Philipp?
Ja, ohne Wertung. Also jetzt.
Okay, ja, also zum Matchablauf vielleicht auch noch. Es starteten Lana und Naomi gegen Billie Kay und Carmella, schieden aus. Dann kam die Riot Squad, besiegte die beiden. Auch Dana Brooke und Mandy Rose mussten direkt die Segeln streichen. Und am Ende dann fast 6 Minuten Natalia und Tamina gegen die Riot Squad. Die starten dann als also das war das Storm World Match, ich bin schon komplett durcheinander.
Ja, ich denke mal, was machst du jetzt?
Ja, das war das, ja, war ich komplett die falschen Notizen mehr.
Hat es dir so gut gefallen, oder was?
Nein, okay, dann starte ich einfach direkt rein mit meinem Rant. Also es war das zweitlängste Match des Abends mit 14 Minuten und dazu habe ich mich dann notiert, what the fuck? Dann, ja, das Storm World Match, deswegen wollte ich es eigentlich aufschreiben, da war ich komplett verwirrt, weil es eben gestern auch 15 Minuten ging, sprich über eine halbe Stunde bei WrestleMania, Frauen taggt im Titel, Raw taggt im Titel, 7 Minuten, glaube ich, mit Omos und die SmackDown taggt im Titel, schaffen es gar nicht auf die Card, so viel auch zum Thema Tag Team Division. Ja, ja, der David hat schon die möglichen Gegner angesprochen, du hast den kompletten, also die komplette Tag Team Division jetzt auch komplett zerstört, es hat jeder verloren. Dana Brooke, Rose haben verloren, Riot Squad Niederlage, Natalia, Tamina haben das Match selbst verloren. Du hast alles noch weiter nach unten gewirtschaftet, als es davor schon war. Es ist für mich einfach unglaublich. Und da könntest du auch den Moment bekommen, Natalia und Tamina, war auch mein Tipp, dass die gewinnen. Mach das in 5-6 Minuten, okay, dann kann das auch auf der WrestleMania Card sein von mir aus. Und dann bringt Bret Hart raus als kleinen WrestleMania-Moment und alles gut. Nur auch die Besetzung Natalia selbst für mich auch 0815 unterer Durchschnitt, so gerne ich sie auch mag als Person. Tamina Snuka hat null Berechtigung, außer dass ihr Vater Jimmy Superfly Snuka ist. Und auch Nia Jax, da brauchen wir auch nicht viel drüber sprechen. Also 3 Frauen, die eigentlich auf einer WrestleMania-Card absolut nichts verloren haben, bestreiten ein Match, das circa gleich lang geht wie Kevin Owens gegen Sami Zayn und Big E Apollo Crews zusammen. Und das ist für mich einfach unglaublich. Ich habe gestern das Bad Bunny Ding scharf kritisiert, nur das steht dann noch einmal über allem und ist einfach nur eine Katastrophe, über 30 Minuten diese ohnehin schon tote Tag Team Division noch weiter zu töten. Und die wurde mehr getötet als Randy Orton, wie angekündigt wurde. Ja, ich will jetzt auch nichts mehr dazu sagen. Und Sternewertung, ich habe 2 Sterne da, aber ich glaube, ich gebe auch gar keinen Stern ab, ich weiß es nicht. Seht ihr dann in unserem Instagram-Post. Ich glaube, dazu ist dann auch alles gesagt. Wir sahen die Hintergründe zum Match von Kevin Owens und Sami Zayn als nächstes. Und JBL kam raus, gesellte sich zu Corey Graves und Michael Cole auch. Paul Logan, dieser YouTuber, nahm Platz, über den ja auch sehr viel gesprochen wurde bei SmackDown. Wir starten dann rein ins Match. Und ja, Jan, das ist ja so deine Paarung gewesen auf der Mania Card. Wie fandest du es? Wurdest du enttäuscht oder war es schon okay?
Ich wurde enttäuscht. Warum man die zwei einfach nicht in ein Ernstmatch irgendwie gegenüberstellt? Es hat mir alles gefehlt. Die WWE, muss man sagen, die haben ein Videopaket rausgebracht, wo man glaubt, der Fehde geht wieder seit 8 Wochen. Das ist knapp bei 2 Wochen aufgebaut worden. Hut ab von der WWE, dass sie eine tote Fehde so pushen. Dann war ich schon ein bisschen gehypt wieder. Nur das Persönliche hat mir mega gefehlt und zwischen Kevin Owens und Sami Zayn musst du Persönlichkeit aufbauen. Und sie haben das wirklich geschafft, dass es einfach nur runtergeworkt wurde mit sehr vielen Signature Moves, mit der Blue Thunderbomb, bla bla bla. Es war mir irgendwie zu viel und dieser Logan Paul, ich kann diesen Typen einfach nicht haben. Der soll seine Pokémon-Karten öffnen und einfach nicht im WWE-TV sein. Ich verstehe es einfach nicht. Weiß nicht, David, fandest du das Match auch so Signature-lastig, also Signature-Move-lastig?
Ja, hat wirklich von Signature Moves gelebt, leider. Aber ich sehe es, nee, ich kann nicht sagen, ich sehe es ähnlich wie du, Jan. Ich wusste, das Match kann ein 5-Sterne-Match sein. Es kann das Match of the Event sein. Aber ich habe auch gewusst, dass es das nicht wird, einfach wegen dem katastrophalen Gimmick von Sami Zayn. Ich kann mit denen überhaupt nichts anfangen. Ich vermisse den alten Ultimate Underdog Sami Zayn. Von mir aus gibt ihm wieder seine Maske, ist mir scheißegal, nur gibt ihm irgendwas, womit er besser arbeiten kann als ich bin das größte Opfer der WWE, weil alle gegen mir sind. Das ist für mich kompletter Schwachsinn, gibt's das irgendwie anders, mir ist es egal. Nur Sami ist einer der besten Worker in der WWE und vor allem, wenn er gegen Kevin Owens ein Match hat, wissen wir von den Indie-Matches, das ist einfach geil, das wissen wir auch von NXT. Das kann einfach mega geil sein, nur das war's halt nicht. Ich wusste, das wird nicht gut werden. Für mich war es trotzdem besser als gedacht. Ich könnte mich jetzt auch weiter aufregen. Ich könnte auch mich beschweren über Logan Paul, weil der wohl keine Ahnung, warum der eingesetzt wurde. Obwohl ich fand, den Stunner nach dem Match hat er gut gesellt. Für mich war es echt nicht das schlechteste Match des Abends, natürlich. Aber es war halt leider nicht so gut, wie es sein konnte, einfach wegen dem katastrophalen Gimmick. So, weiter zu dir, Philipp. Tut mir leid.
Alles gut, hau raus. ja, ich fand das Match okay, wenn ich so meine Sternebewertung jetzt mal von allen so runterratter, ist es sogar für mich fast schon das zweitbeste Match des Abends, trotz, dass es eigentlich nur davon lebte, dass es von einem Move in den nächsten ging, also jeder durfte mal seine Signatures zeigen, seine Moves, die ihn ausmachen. Mehr war es am Ende nicht, auch was Jan sagte, dass man es schafft, das kommt auch später nochmal beim Raw Women's Title Match. Eine Story, die praktisch eigentlich nur zwei Shows über 10 Minuten aufgebaut wurde, werden die in dem Promo-Video verkauft, als würde es wirklich schon 3 Monate Zeit im Rumble hin und her gehen. Ja, unfassbar. Und dass man Sami da diese ganzen Videos, die man vorher aufgenommen hat, von wegen, ich lasse das alles filmen, was hier passiert, es wird nichts davon gezeigt, es hat keinerlei Verwendung. Es war praktisch eigentlich alles egal, was bisher auf der Road passiert ist. Wie bei so vielen Matches übrigens. Ja. Und Match an sich war okay. Von der Sternebewertung her das zweitbeste Match für mich des Abends, aber weit weg von dem, was es hätte sein können. Und zu Sami, ja. Ich finde auch, Gimmickwechsel muss her. Ganz, ganz wichtig. Man hat es zum Beispiel auch gesehen. Ich weiß nicht, warum bei einem Heel Sami Zayn immer noch dieser Theme-Song verwendet wird. Nicht, weil ich den Theme-Song nicht liebe. Also ich feiere den extrem. Und ich hoffe auch, dass er ihn behält, aber als Heel funktioniert das halt nicht. Also er kommt da raus als Heel.
War er nicht eigentlich Face, theoretisch?
Ja, ja, meinst du?
Das ist auch eine gute Frage eigentlich.
Ja, Kevin Owens war Face. Also Sami ist schon Heel, das merkt man schon.
Ja, ja, aber es ist ganz interessant. Also, da habe ich mir auch was aufgeschrieben, was ich halt glaube, was jetzt kommen wird. Man hat es ja gesehen, dieser Stunner dann gegen Logan Paul zum Schluss. Irgendwie hat Kevin Owens ihn geschildert, also beschützt. Vielleicht wird Kevin Owens in den nächsten Wochen jetzt da ihm helfen, wieder zur Gesinnung zu kommen. Dann rasiert er sich den Bart ab und dann ist wieder alles gut. Und das hoffe ich, dass das kommt. Und ich glaube, dass es so kommen wird.
Bin mir da nicht sicher, leider.
Doch, also da muss ich sagen, das kann ich mir auch gut vorstellen. Man hat das auch so ein bisschen gut verkauft, dass Sami nach dem Match erst so ein bisschen verwirrt war, was überhaupt passiert ist. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt eine Gesinneswandlung geben wird. Das wollte ich auch noch ansprechen. Danke, Jan, das hast du sehr gut schon Gedanken gelesen. Nee, das hätte ich auch so gedacht tatsächlich. Und ja, wie gesagt, der Theme-Song, also die Crowd ist abgegangen auf dem Theme-Song. Die Crowd geht ab auf Sami Zayn. Die wollen den als Face. Ja, und ich hoffe einfach, dass die WWE das merkt. Und vielleicht kriegen wir sogar in Zukunft einen kleinen Double-Turn, was ich mir persönlich noch mehr wünschen würde. Aber werden wir sehen.
Ja, zum Match von mir. Ich habe ja gesagt, die Ansetzung ist random, hat jeder gemeint. Ich habe immer gesagt, wartet auf die Doku ab, die kommt bestimmt am Sonntag vor WrestleMania, so wie bei Kyle O'Reilly, Adam Cole, die haben ein 12-Minuten-Video rausgeballert. Und die bringen schon 20 Minuten Doku, da schaut sich jeder an, da ist jeder gehypt auf dieses Match. Ja, wir haben nichts davon gesehen. Schon langsam muss man fast überlegen, ob diese ganzen Kameras nicht nur Attrappen waren und da eigentlich gar nichts gefilmt wurde. Das ist eigentlich unglaublich, dass man das Potenzial da verschenkt hat. Und ja, zum Match selbst. Es ging 9 Minuten, wie gesagt, Frauen-Tag-Team, die haben 30 Minuten bekommen, dass am Ende Nia Jax und Shayna Baszler ihre Titel verteidigen und nehmen denen 20 Minuten weg. Und geh her, sag den beiden, so, ihr bekommt 20 Minuten, haut ein Match raus und wir bekommen 5 Sterne mit der Doku rundherum, da ist es ein vielleicht 4,5, 4,75, vielleicht 5-Sterne-Match. Hat man nicht gemacht, es war im Endeffekt einfach random. Man hat gesehen, die beiden sind ja wie Brüder im Ring, die machen das blind, war gut, soweit sie das eben zeigen durften, aber 9 Minuten für nichts, das ist dann einfach verschwendet. Und irgendwie schade für diese großartige Geschichte. Bisher sahen wir nur großartige Matches, egal bei Ring of Honor oder bei NXT. Und jetzt dieses WrestleMania-Match, was eigentlich ja das ja fast ein Highlight dieser ganzen Geschichte sein sollte, dieser Lifetime-Story der beiden. Und war halt auf so einem Raw oder einem Weekly-Niveau nichts Besonderes. Und zum Schluss dann eben, ja, dieser Paul Logan, da habe ich gehofft, dass irgendwie zuerst Sami Zayn ihm den Helluva-Kick verpasst und dann direkt Kevin Owens mit dem Stunner und die beiden geben sich den Handshake oder die Umarmung. Das war so meine Hoffnung auch irgendwie. Ja, also diese Paul Logan wurde mir sowieso viel zu oft eingeblendet. Das ist auch ein Riesenkritikpunkt. Das war das Augenmerk fast nur auf ihn, ist mir vorgekommen. Und das hat mich auch schon richtig abgefuckt. Mhm. Ja, danach sahen wir Matt Riddle mit seinem Scooter durch die Halle cruisen und dann stand plötzlich der Great Khali da und ich wusste, okay, egal was die jetzt sagen, es wird einfach lustig, Great Khali versteht sowieso gar nichts und dann kam auch noch Rob Van Dam dazu, brachte auch sein RVD durch die Crowd, hatte da sehr Bock drauf und so ging es dann auch zum Match. Vielleicht der Jan hat einen coolen Satz entdeckt bei diesem Segment.
Ja, das ist einen coolen Satz entdeckt. Also ich war schon wieder so, es war schon wieder so random und die Kamera ging schon wieder zu Riddle und ins Gesicht und Riddle schaute schon wieder so richtig eingekifft rein. Und kein Great Khali, also ich kann den einfach nicht zuhören. Also es ist, aber Rob Van Dam ist einfach so cool, wie er dann kommen ist. Ah, ich habe jetzt gerade Zigarettenpapier rausgebracht von Memphis und macht da schön einmal Werbung für ein interessantes Produkt. Also ist auch eine gute Idee, sowas rauszubringen. Aber ich habe eigentlich nicht so viel zugehört. Ich habe mir am Anfang nur, wo das Segment gekommen ist, dann wieder wo Riddle wieder mal voll abging. Das habe ich voll gefeiert. Weiß nicht, ja. David. Du auch?
Ich fand seine Segmente bei Raw eigentlich fast besser als das, obwohl es schon lustig war, auf einmal mit den Rolling Papers von RVD. Es war schon irgendwie geil, vor allem die Kombination mit Riddle und RVD passt einfach.
Ja, bevor wir ins Match reingehen, ich habe meinen Auftrag nicht ausgeführt, und zwar die Sternewertung für Owens gegen Saint, bitte, Philipp.
Ja, ich habe schon gesagt, für mich das zweitbeste Match des Abends, ja, aber ja, 3,25.
Jan?
Ja, das Gleiche. Steht bei mir da.
Genau, bei mir auch.
Ja, dann sehen wir die Four Horsemen in dem Sinne. 3,25. Ja, ist halt ein klassisches Weekly-Match gewesen für mich. Und das ist halt schade. Ja, Matt Riddle gegen Sheamus. Ja, für mich auch ein Weekly-Match, um das vorwegzunehmen. Wir sahen neben einigen coolen Moves von Matt Riddle auch einige Botches leider. Er bekam ihn zuerst nicht hoch, wollte ich gerade sagen, kam noch zweideutig verstehen. Er bekam Sheamus nicht hoch. Beim zweiten Mal dann aber. Und auch Sheamus, da hat der Philipp auch was gesehen am Turnbuckle. Das war auch sehr auffällig, dass ja, er ihn da unglaublich verbotscht hat und das ja auch sehr gefährlich wurde.
Sein Move, als er ihm auf dem, wie nennt sich der Move, Celtic Ja. Nee. Ich weiß es gar nicht. Inge. Ja, eine Art Slam halt. Und er hatte halt Riddle sozusagen um seinen Rücken geschnallt und ist halt einfach komplett abgerutscht vom Turnbuckle. Riddle ist irgendwie beim Abwärtsgang mit dem Kopf aufs Turnbuckle geknallt. Also es hätte halt auch einfach übel enden können. Das ganze Match war halt für mich, wie du schon sagtest, von Botches eigentlich geprägt, was eigentlich sehr, sehr schade ist. Und ja, konnte eigentlich der Erwartung, finde ich, gar nicht gerecht werden. Oder wie seht ihr das?
Crucifix Powerbomb übrigens, sind mir gerade eingefallen inzwischen.
Ja. Ja.
Ja, David.
Generell zum Match jetzt, oder wie? Ja. Entschuldigung, Vince hat mich angerufen schon wieder. Er ist busy. ja, das Riddle-Match war generell erstens mal fand ich cool, dass er doch mit dem Roller runterkam. Auf den habe ich mich gefreut. Und ich kann mit den Tauben oder was das war, mit dem Möwen, Entschuldigung Jan, noch immer nicht anfangen. Ja. Ja, jedenfalls das Match war, keine Ahnung, es war fast besser halt als Owen Sammy, aber war halt auch nicht gut. Also ich weiß nicht, es war für mich komisch, dass Sheamus jetzt doch gewonnen hat. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ich dachte, Riddle hat eine Titelverteidigung und gut ist die Sache, aber ich glaube, das Match wird dann, also die Story wird noch weitergeführt. Oder ich glaube es halt mal, sonst kann ich mir halt nicht viel vorstellen, außer dass sie das als Lückenfüller machen. Aber bevor sie das als Lückenfüller machen, hätten sie echt Alistair Black und Buddy Murphy holen können. Aber ich bin ja nicht bei WWE unter Vertrag, ich kann ja nichts machen, was soll's.
Ja, du sprichst eine mögliche Story an, da frage ich, welche Story? Vor allem vor dem Match dieses Video zu bringen, das war für mich eigentlich fast schon peinlich. Man blendet ein vor 2 Wochen bei Raw, Matt Riddle brumm brumm kommt dann mit seinem Roller, Sheamus attackiert ihn und dann haben wir noch ein Video, wo er den Roller sich anschaut, der gute Sheamus, und Matt Riddle in den Magen rammte und dann haben wir noch den Bro-Kick von dem einen Match und das war's. Und das ist an Lächerlichkeit eigentlich kaum zu überbieten. Du könntest einfach Matt Riddle bringen, Best of NXT, bring so 30, 40 Sekunden NXT-Momente von Matt Riddle, wie großartig der Typ ist, bring zu Sheamus ein Video, wo er da Daniel Bryan in 8 Sekunden binte, oder wo er 2009 gegen John Cena WWE-Champ wurde, und so hypst du das Match einfach auch irgendwie dann noch, ohne Aufbau, aber das dann auch noch zu zeigen bei WrestleMania, dass die Geschichte ist, ja, Sheamus schaute sich seine Rolle an, schlug damit zu, und jetzt haben wir ein WrestleMania-Titelmatch. Ach, also das ist peinlich.
Naja, hat das Titelmatch, glaube ich, nur gekriegt, weil er ihn halt besiegt hat bei Raw.
Mhm.
Das war ja auch noch.
Ja, so hier erwähnt, das hat man gezeigt ja, mit dem Bro-Kick dann.
Ach so, ja, stimmt. Ja,
von genau. Raw. Aber
wo ich sagen muss, der Bro-Kick Konter war echt geil beim Finish.
Ja, das Finish war mega geil, wo Matt Riddle angeflogen kam und Sheamus dann mit einem Bro-Kick ihn abfing. Hat sich übrigens auch wehgetan, Matt Riddle hat im Mund dann geblutet. War auch ziemlich rough, Jan.
Ach
Gott. Leute, ich steig gleich aus.
Ja, es war richtig durchgezogen und Riddle, der blutet ziemlich oft bei der Lippe. Also er ist da mega empfindlich. Aber das war einer der Matches, was man hätte es anders aufbauen können. Auf jeden Fall. Aber ich fand einmal den Entrance, ich muss da ganz abschweifen, jetzt richtig cool mit dem Roller. Diese 3D-Effekte, ich kann sie einfach nicht ab. Bei vielen passt es, bei vielen halt nicht. Und zum Finish, der Finish hat genau gepasst, finde ich. Und Riddle hätte sowieso nicht Champion sein sollen, das hätte eigentlich Keith Lee sein sollen. Der sprang dann eigentlich nur ein. Normal beim Tippspiel, eigentlich hätte ich logisch denken müssen, das wäre hundertprozentig logisch gewesen, jetzt im Nachhinein, dass Riddle den Titel verliert, weil er war nicht eingeplant gewesen. Ja, aber wie man in Österreich immer sagt, hinterher ist man immer gescheiter. Und ja, wir schauen, was die WWE jetzt mit Sheamus vorhat. Ich war enttäuscht, dass er nicht mit dem alten Film reinkommen ist. Da war ich mega enttäuscht. Und ich hoffe, der kommt mit seinem alten Film jetzt zurück.
Ja, ich hoffe nur, dass Matt Riddle jetzt nicht irgendwie in die 24-7-Fraktion absteigt und dass die schon irgendwie auch an ihm festhalten. Und jetzt nicht nur als Comedy-Act, also als R-Truth 2.0.
Hm.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur Sternebewertung, wenn ihr nichts weiter zu sagen habt. Weiß nicht, Philipp?
Ja, ich bin nicht wirklich zufrieden gewesen mit dem Match. Es war hinter meinen Erwartungen sehr botchlastig, wo sie vielleicht nicht immer was dafür können. Ich weiß nicht, wie die Bedingungen im und außerhalb des Rings waren. Ja, aber Ende, ja, 2,5 tatsächlich nur.
Ja.
Schweres Herzens muss ich ihn Philipp ein bisschen überbieten mit 2,75, aber es ist so gering für eigentlich ein Matt Riddle Match. Ja, leider.
Ja, ich mach die 2.
Hast du mehr zu bieten?
Voll. Ich mach die 2 voll.
Okay, ja. 2,5 ist ja die Hälfte. Ich gebe 2,75, eben auch wegen dem Finish. Aber wenn man betrachtet, es gab keine Storyline, das Match war verbotscht. Es war 10 Minuten Raw-Action, von dem her ganz, ganz leicht überdurchschnittlich nur. Das ist wirklich schade. Ja, wir kommen zum 5. Match und irgendwie wird es auch nicht positiver, wobei der Beginn eigentlich ziemlich geil war. Nigerian Drum Fight um die Intercontinental Championship. Apollo Crews forderte Big E heraus und der Aufbau war ja ziemlich geil, auch ziemlich hart mit den ganzen Ringtreppen. Und Apollo Crews hat Big E ja dann für 2-3 Wochen mal ausgeschaltet. Es war schon alles ziemlich cool. Es begann ja mit dem Live-Entrance von Big E. Weiß nicht, wie heißt der Typ? Wahl oder so irgendwas?
Wally.
Okay, Wally, ich habe ihn nicht gekannt. Soll angeblich ja trotzdem ziemlich bekannt sein. Ist ja nicht meine Musikrichtung. Ja, war aber ziemlich cool, finde ich. Und das war ja auch von der Ansetzung ziemlich geil. Big E, der Hometown-Boy, ist ja aus Tampa geboren. Gegen Apollo Crews in seinem Nigerian Drumfight. Sprich, es ist seine Stipulation, sein Match. Von dem her kannst du eigentlich nichts falsch machen, ja. Auch da kann man falsch liegen mit dieser Einschätzung. Obwohl der Beginn ziemlich geil war. Zuerst sahen wir auch noch das Videopaket von Apollo Crews nigerianischer Familie, das Bild. Wo wir noch immer glauben, dass das von Google Bilder ist. Auch das Video von Big E hat man nicht komplett gezeigt, nur Ausschnitte. Bei SmackDown war ein ziemlich cooles Video. Und ja, man muss festhalten, das Video mit der Live-Musik und so war ca. 5-6 Minuten. Das sollte man sich noch merken. Wir kommen rein ins Match. Es beginnt sehr geil. Beide gingen sofort raus, holten sich einen Candlestick und catchen sich damit ordentlich ab. Man dachte, ja, boah, geil, so ein Start, das kann nur gut werden. Das wird jetzt mega geile Action. Und ja, so schnell konnte ich gar nicht schauen, war das Match dann irgendwie gefühlt auch schon vorbei, obwohl es sehr hart war. Jan.
Ja, man kennt es ja, Nigerian Drum Fight mit nigerianischen Kendo-Sticks, mit nigerianischen Leitern, Treppen, Entschuldigung.
Und Tischen. Aus nigerianischem Holz, man kennt das ja.
Also keine Ahnung, Kendo-Stick ist ja aus Japan. Keine Ahnung, dass der einfach, die Trommeln kamen, glaube ich, nie zum Einsatz. Da habe ich nur so gedacht,
ja, einmal flog Apollo Crews in eine Trommel rein und Big E hatte mal diesen, ja, Gong nennt man es nicht, das große Ding in der Hand.
Ja.
Und das war dann der nigerianische Trommelfight am Ende des Tages.
Ja, aber dieser Gong, der kommt ja auch ursprünglich aus dem Japanischen. es ist wieder ganz schwierig gewesen. Also da hat die WWE schon wieder versagt in so einem Gimmick-Match, muss man leider sagen. Ich fand diese Treppen-Moves ziemlich mein Deutsch ist schon wieder weg. Ganz, ganz super geplant.
Innovativ,
dankeschön. Es ist einfach toll gewesen, was die mit der Treppe gemacht haben vom Apollo. Apollo natürlich, Apollo ist das Pokémon. So, ich bin nicht mehr da jetzt. David, bitte geht mal weiter.
Ja gut, ich glaube, ich rede mal gleich weiter, wenn keiner sonst was sagt. Ich war von dem Match komplett enttäuscht. Das war für mich der mit Abstand das schlechteste Match des Abends. Da war sogar das Tag Team Match für mich besser, einfach nur wegen dem katastrophalen Verlauf und Ende von dem Match. Sie haben die Trommel nicht eingesetzt, sie haben sie nicht eingesetzt, das kann man so sagen. Sie haben Big E in seiner Heimatstadt blamiert, ihm den Titel gekostet. Dann kam noch so ein Typ von Underground, der nicht mal bei NXT, glaube ich, war. Aber
der hätte jetzt auch gerne angesprochen dann, ja.
Eben, ja. Und jetzt heißt irgendwie, wie heißt der Commander irgendwas jetzt?
Commander Aziz oder so.
Ja, keine Ahnung, Commander Krieger von mir das auch, ist mir scheißegal, aber warum hat er da sein Debüt, was ich ihn verstehen kann, aber warum kostet man PG das Match, verdammte Scheiße, das verstehe ich nicht. Der kann irgendwann anders debütieren, aber nicht in seiner Heimatstadt, das finde ich eine absolute Frechheit. Mann, das regt mich auf so. Die hatten so eine geile Fehde und dann machen sie sowas. Ich meine, ich bin mir sicher, dass das jetzt weitergeht, aber komm schon, den Sieg hätte man PG gönnen können.
Ja, Philipp, deine Einschätzung?
Ja, schwierig. Es war für mich das Match mit dem fast meisten Potenzial neben KO gegen Sammy. Also die Ansetzung war gut. Es sind beides zwei starke Wrestler. Das steht völlig außer Frage. Ich denke, man hätte auch aus diesem Gimmick einiges rausholen können, aus diesem Nigerian Trump Fight, was am Ende ja einfach nur ein No-DQ-Match war. Oder ein einfacher Street Fight. Oder ich weiß nicht, ob es diese. Wenn man schon so ein Gimmick draus macht, dann hätte man das auch besser einsetzen müssen, fand ich. Ich fand auch den Aufbau läppisch, dass praktisch so zwei Tische daneben standen und auf jedem Tisch zwei Trommeln. Das war halt für mich, ja, und das ist jetzt unser Trump-Fight, das ist jetzt unser, ich weiß nicht, irgendwie innovativer damit arbeiten. Ja, und am Ende des Match war trotzdem okay. Es gab ein paar schöne Spots. Ich fand zum Beispiel auch sehr nice zu sehen, wie Apollo diesen Kendo-Stick über Big E komplett zermöbelt praktisch, also mit hohem Impact, mit hoher Intensivität. Ja, das fand ich nice, aber ansonsten, ja, trotzdem hinter den Erwartungen geblieben. Mich ärgert es auch ein bisschen, dass Big E den Titel also abgeben musste, verloren hatte, so rum. Aber ja, es stärkt Apollo in seinem Heel-Charakter. Jetzt haben wir Dabakato, wie er, glaube ich, vorher hieß, ne? Wieder dabei. Immerhin passt er ganz gut rein, denn der hat tatsächlich nigerianische Wurzeln, habe ich gelesen.
Ehrlich?
Ja, tatsächlich.
Hm,
Also ich
krass.
habe gelesen, es soll ein in Polen geborener Nigerianer sein, der jetzt in den USA lebt.
Ich habe ja gedacht,
Und
so Samoana oder so.
nee, tatsächlich soll er wohl. Also, Quelle weiß ich nicht, wie legit das ist. Ich habe es nur gelesen. Aber ja, mal schauen. Ich finde es eigentlich ganz interessant, was sie jetzt mit Apollo machen. Und ich hoffe einfach, dass sie mit Big E jetzt einfach den nächsten Schritt gehen wollen. Lassen sie meinetwegen bei Backlash nochmal gegen Apollo ran. Gib Apollo nochmal einen Dirt-Sieg irgendwie. Von mir aus auch per DQ würde ich sogar mitleben können. Und dann gib Big E oder Cesaro bitte einfach den Money in the Bank-Koffer. Einer von beiden wird es hoffentlich. Ja, und dann schauen wir mal. Aber das Match war okay. Besser als das Match davor, fand ich persönlich.
Also ich habe gerade gegoogelt. Babatunde, wie er echt heißt, ist wirklich Pole. Der ist Babatunde Lukasz, also mit SZ. Und ja, der Mann ist 2,6 Meter groß und war früher Footballer bei Minnesota. Aber ich glaube, der kann da wirklich ernsthaft eine gute Rolle spielen. Aber ich hoffe, er hat mehr drauf als Omos auf jeden Fall. Omos übrigens auch Nigerianer. Ja. Kleine Anekdote.
Dann kann man einen nigerianischen Fatal 4-Way Deathmatch raus oder irgendwas. Nein, es ist
Ja.
ja es ist ein Blödsinn. Ja,
Barbed Wire Drum. Na, keine
ja,
Ahnung.
irgendeine japanische Spezialität halt rauskam für das nigerianische Match. Ja, es war mit eines der bestaufgebautesten Matches an beiden Nächten. Big E und Apollo Crews, zwei so individuell starke Wrestler. Du kannst das eigentlich nicht verbucken und die WWE schafft es trotzdem. Man gibt ihnen nicht einmal 7 Minuten, nur um dann eben jemanden, den man überhaupt nicht kennt, debütieren zu lassen. Und ja, also es war halt auch der komplette Raw Underground jetzt an WrestleMania beteiligt. Wir hatten Braun Strowman, wir hatten Omos, der einen Titel gewann. Auch Shane McMahon war back am Start und jetzt auch diesen Dabakato. Ja, es hat nur noch Retribution gefehlt eigentlich, dann wäre es perfekt gewesen. Nein, also. Ich war komplett enttäuscht davon, dass nicht einmal irgendjemandem die Trommel aufgesetzt wurde oder wenigstens irgendein Trommelspot, wenn du schon das Match so nennst danach. Es war für mich eine Frechheit. Und dann nach knapp 7 Minuten im Dabakato mit dem Chokeslam gegen Big E. Und ich weiß nicht, bei Fastlane bringt den Moment bei Fastlane einfach. Da sagt keiner was, sagt ja geil, für WrestleMania jetzt noch das Match größer gemacht, aufgebaut. Dieser Dabakato kann jetzt auch noch eine Rolle spielen die nächsten 2, 3 Wochen. Nein, man macht es bei WrestleMania, enttäuscht die Leute, die 25.000 und bringt jetzt vielleicht bei Backlash dann den Payoff und hat wahrscheinlich da dann ein gutes 15-Minuten-Match raus. Also die Logik war nicht am Start. Ja, am Start war aber Stone Cold Steve Austin. Den Trailer sahen wir gestern schon zu Dallas, zur nächsten WrestleMania 38. Nur ich habe zuerst geglaubt, bringen jetzt Chris Jericho mitten bei WrestleMania rein, den Trailer. Ich dachte, nein, war das WrestleMania-Video. Interessant war halt auch, 4. April war eigentlich angekündigt. Jetzt heißt es nur noch April 2022. Und das spricht auch alles dafür, dass das wieder zweitägig wird. Und da kann ich auch die Frage einbinden, jetzt so generell schon ein kleines Schlussfazit vorwegziehen. Wie hat euch jetzt das Zweitages-Event gefallen? Oder wäre besser gewesen 4 Stunden für ein bisschen die komprimiertere Version, Philipp?
Ja, schön, dass du das schon so aufgreifst. Ich habe mir hier nämlich schon tatsächlich vor uns hingeschrieben, das ist für mich eine WrestleMania. Wenn man die eintägig veranstaltet, 4 Stunden lang oder 4,5 meinetwegen, hätte die Show deutlich besser performt insgesamt gesehen. Ich habe mir auch mal ganz kurz im Schnelldurchlauf Matches aufgeschrieben, die dann für mich auf die Card gehört hätten. Ich habe einen US-Title zum Beispiel in eine Pre-Show gepackt, leider Gottes. Und dann hätte für mich das WWE Championship, das Universal Championship Match drauf gehört. Die zwei Damen-Titel hätten drauf gehört. Das IC-Title-Match hätte drauf gehört. Fiend gegen Orton. Bad Bunny, das Tag Team-Match, einfach wegen dem Promi-Spot. Den gibt es einfach bei WrestleMania, ist auch in Ordnung. Und habe ich noch Seth gegen Cesaro als reines Bro-Wrestling-Match. Und den Rest hätte man in meinen Augen streichen können. Auch schade um KO und Sammy, aber ja, hätte halt weggekonnt. Die Women's Tag Team Division, um Gottes Willen, die kann beim Main Event auftreten. Ja, also als einnächtige Veranstaltung hätte es mir deutlich besser gefallen mit den Matches, die ich jetzt aufgezählt habe. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Also ich habe nur ganz kurz, ich habe mir sowas nämlich auch am Ende aufgeschrieben als Frage an euch. Wenn man relevantere Matches hat, Aufbau etc., dann wäre ich nicht dagegen, dass man es zweitägig macht. Aber man hat es in diesem Jahr gesehen, so geht es halt nicht. David.
Ja, wie gesagt, ich habe mich schon öfter geäußert darüber. Ich bin einfach kein Fan von zweitägigen Pay-Per-Views, außer es ist ein Turnier dabei oder so. Aber generell hat mir die Mania, so wie sie jetzt halt war, mit den ganzen Matches gut gefallen, weil stellt euch vor, man macht die Matches, die man hatte, in einer Nacht, in 4 Stunden. Das geht sich vorne und hinten nicht aus. Jedes Match hat nur 5 Minuten gefühlt. Von dem her war es in der Hinsicht okay, dass sie es so gebuckt haben, aber ich fände es besser, wenn sie es wirklich mit weniger Matches dafür länger Zeit machen und mit wichtigeren Matches, als zum Beispiel die Frauen-Tag im Titel oder so unnötige Matches wie halt Riddle Sheamus, weil das war komplett unnötig.
Ja, Riddle Sheamus hätte ich auch bei Raw reingepackt, hätte auch zur Match-Qualität gepasst. Also wenn ich jetzt überlege, Takeover eine Nacht und WrestleMania eine Nacht, ich glaube, ich hätte die Woche irgendwie geliebt. Nur so bin ich jetzt irgendwie auch komplett fertig mit WWE wieder und bin auch froh, wenn ich jetzt wieder ein paar Wochen nichts oder ein paar Monate auch nichts davon höre oder sehe. Und für mich ist das einfach zu viel dann im Großen und Ganzen. Weil man es einfach mit so random Sachen dann aufstockt, wie zum Beispiel bei Takeover das Gauntlet-Match und so. Das braucht es einfach nicht. Und bei Mania diese über 30 Minuten Frauen-Tag-Team und auch Riddle, Sheamus ohne Aufbau auf der Card. Vielleicht bekommst du sogar Owen Zayn rein, dann irgendwie, wenn du 4,5 Stunden machst, was auch noch okay ist für WrestleMania, aber alles andere ist dann schon drüber und ich finde, bei New Japan mit 2 Tagen geht das fit, nur bei WrestleMania brauche ich es nicht, das muss die eine große Nacht im Jahr sein und nicht 2 und ich finde auch Belair gegen Banks gestern das Main Event hat nicht so gewirkt, weil 2 große WrestleMania-Main-Events funktionieren für mich einfach nicht an einem Wochenende. Das war schon immer der große Klassiker, der ganz oben stand und nicht 2. Das ist so mein Kritikpunkt. Also ich bin auch für eine Nacht von mir aus 4,5 Stunden und das passt dann gut. Ja, WWE Hall of Fame Klasse von 2021 sahen wir danach. Es kamen Rob Van Dam, Moldy Holy, der Great Khali, Ozzy Osbourne, der war nur, das haben wir nur ein Bild, der war nicht einmal via Livecam zugeschaltet. Dann AB, Eric Bischoff und der Warrior Award Gewinner Rich Herring. Und zum Schluss dann auch der Headliner, die Big Red Machine Kane. Und der hat seinen Spot ja auch komplett gefüllt mit dem Feuer, habt ihr es auch gesehen?
erst One More Time, One More Time, und dann hat er es richtig geil aufgebaut gehabt. Da, der hat da Emotionen gehabt im Gesicht. Also der hat da wirklich geweint, wahrscheinlich Backstage. Wirklich schön anzusehen, wie der sich gefreut hat, was ihm das bedeutet.
Ja, für mich auch einer der besten Momente bei der ganzen Mania tatsächlich. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Ja, wir sahen dann den Live-Entrance von Rhea Ripley. Brutality wurde live gesungen von Ash Costello. Und das war schon eher meine Musik, dann richtiger Banger, auch finde ich gut umgesetzt. Und Rhea Ripley hat das auch sehr genossen. Und die Crowd hatte auch Bock. Da sah man schon, okay, das Match hat jetzt irgendwie Bedeutung, auch wenn es keinen Aufbau hatte. Und es bekam auch 15 Minuten, was vollkommen okay war. Asuka gegen Rhea Ripley um die Raw Women's Championship. Und ja, ich gebe mal den Philipp ab, so deine paar Einschätzungen, bevor wir das Match durchgehen.
Ja, mal angefangen bei den Entrances. Also für mich gehört zu WrestleMania halt auch immer, zu Wrestling allgemein, aber gerade zu WrestleMania gehören geile Entrances dazu. Und ja, hier haben sie mit Rhea Ripley wieder einen schönen Live-Act eingebunden, wie vor uns auch im IC-Title-Match schon. Und ich finde das gut, finde ich cool, schön gemacht. Und das war tatsächlich so das erste Match des Abends oder das dann schon morgens für uns, das wirklich mal so ein bisschen WrestleMania-Feeling hatte. Ich weiß nicht, wie euch das ging, aber es war das erste Mal, dass ich dachte, das Match jetzt steht so recht auf dieser Card, unabhängig, wie es jetzt mal aufgebaut wurde, aber es hat sich halt irgendwie vom Feeling her mal nach einem WrestleMania-Match angefühlt mit Rhea Ripley und Asuka. Und ja, das Match war sicher nicht so gut, wie es hätte sein können in einer Traumwelt, in einem Fantasy-Booking, aber es war trotzdem okay bis gut. Definitiv eins der besseren Matches des Abends mit, ja, gutem Wrestling und dann auch mit einer verdienten Siegerin und ja, einem guten Finish, wie ich finde.
Ja, Jan, fandest du das Finish dann auch so cool? Ich nehme mich schon.
Ja, es war gut umgesetzt. Ich habe sofort gewusst, dass Rhea Ripley das Match gewinnen wird, weil Asuka ist so unrelevant als Championess gewesen jetzt die letzte Zeit. Und ich habe mich natürlich für Rhea gefreut, obwohl es keinen Aufbau gibt. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der es gefeiert hat, dass sie jetzt einen Titel gewinnt. Sie hätte letztes Jahr gewinnen müssen. Aber diese Frau ist einfach top. Sie sieht gut aus im Ring. Sie gibt was her. Sie hat einen anderen Look für die anderen. Und sie ist einfach relevant. Und sie kann wirklich einen Jahr jetzt den Titel durchtragen und einfach gegen alle oder verteidigen. Da kann auch eine Ronda Rousey oder so kommen. Also da würde ich mich, oder eine Becky Lynch, das wären absolute coole Matches. Nochmal zu Ash Costello. Ich fand ihr Performance richtig schlecht, leider. Also ich, keine Ahnung, Live-Performance bei WrestleMania bin ich immer zwiegespalten. Sie traf nicht so viel Töne, kommt mir vor. Also die Stimme hört sich auch komplett anders an. Ja, ich bin jetzt auch kein Dieter Bohlen, aber es war halt nicht so gut umgesetzt, finde ich. Aber Rhea Ripley ist jetzt da. Die erste Frau, die erste Australierin, die einen Titel in der WWE hat, beziehungsweise die erste Frau als Australierin und
Einzeltitel hat.
Einzeltitel, genau. Die erste Frau, die auch den NXT UK, NXT und Raw Champion Titel gewonnen hat. Also das mit Alter von 24 Jahren ist schon großartig.
Ja, das ist nämlich auch mein Punkt, den ich gerne mit euch diskutiert hätte, wie es ihr jetzt findet. Also Rhea Ripley ist ja wirklich Raw Women's Champion. Und wenn wir zu SmackDown schauen, Bianca Belair ist SmackDown Women's Champion. Und wenn du mir im Herbst gesagt hättest, die beiden sind nach WrestleMania die Frauen World Champs, dann hätte ich gesagt, Kollege, spiel weiter auf der PlayStation deinen Universe Mode, das wird so nicht passieren. Kann nicht passieren, weil die beiden null Relevanz haben im Main Roster für den Casual. Und Belair hat zumindest den Rumble-Sieg bekommen und somit die Road. Und ja, Ripley eigentlich ist Nummer 2 jetzt im Rumble-Match, ist ja rausgeflogen durch Belair. Hat ja wirklich nichts zeigen dürfen noch bei Raw. Jetzt ist sie Champ und das ist irgendwie schwierig, weil da muss sie jetzt wirklich abliefern dürfen, weil das beide Weltklasse-Performerinnen sind in ihrem jungen Alter, das steht außer Frage, hoffe ich zumindest. Nur bin ich halt eher der größere Fan, wenn zuvor jemand groß aufgebaut wird mit Siegen und mit Segmenten und Ecken und Kanten bekommt der Charakter. dass man sieht, ah, Rhea Ripley, die steht für das und das, weil ich glaube, wenn man jetzt jemanden fragt, der nur Raw und SmackDown bei Prosi Max vielleicht schaut und jetzt keine Hintergrundinfos hat, ich glaube, der wird nicht wissen, dass Rhea Ripley aus Australien ist, dass sie so jung ist überhaupt und wer sie ist. Das finde ich ganz schwierig, dass sie jetzt dann schon den ganz großen Spot hat, weil da kann auch viel schief gehen, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, Philipp, wie so deine Einschätzung jetzt bei Air und Ripley als Champ? Ist das zu früh? Passt das?
Ja, ich finde es sehr passend, muss ich sagen. Ich finde es gerade bei Bel Air sehr, sehr gut, auch bei Ripley. Das Einzige, was man halt wirklich negativ angreifen kann, das hast du gerade auch ausgeführt, ist der Aufbau des Ganzen. Ripley taucht 2 Wochen vor Mania auf, Bel Air taucht so gefühlt zum Rumble das erste Mal überhaupt wieder auf, seit einem Dreivierteljahr. Und beide gewinnen ihre großen Mania-Matches dann. Für mich sind das die 2 Frauen, die nächste Generation Women's Evolution, sage ich mal, sein können. Nach den Four Horsewomen, jetzt mit Bel Air und mit Ripley. Und ich hoffe einfach, dass man jetzt sinnvoll weiterbuckt. Gerade bei Raw hat man extrem viel Potenzial jetzt, nachdem Asuka ihren Titel verloren hat. Asuka eine tolle Wrestlerin, leider falsch und schlecht gebuckt bei Raw. Ich gehe davon aus, dass wir bei Backlash dann ein Rematch kriegen, dass der Ripley dann auch gewinnt. Vielleicht sogar in einem schnelleren Stil, vielleicht in einem 6-7-Minuten-Match clean und dann ist das Ding gegessen. Und dann hat man Leute wie Charlotte, was man super aufbauen kann. Ich hoffe, die WWE macht's, dass man Charlotte wieder aufgreift gegen Ripley. Lasst Ripley Charlotte besiegen. Und
musst du
machen, dann,
musst du.
Ja, hundertprozentig. Und dann, das kann bis zum SummerSlam gehen, gibt SummerSlam Ripley gegen Charlotte, das kann ein richtiger Showstealer werden. Und dann bau auf, dass wir das große Match Becky gegen Rhea Ripley bekommen. Dann hast du 2 Top-Women und ja, man kann eigentlich nicht viel falsch machen, aber lasst uns doch in einem halben Jahr nochmal Revue ziehen, was dann wirklich passiert ist. Aber ich bin sehr positiv gestimmt bei der Women's Division momentan wieder, ja.
Finde ich auch cool, dass du so einen Generationenwechsel ansprichst, weil Asuka und Banks haben verloren, Ripley und Belair gewonnen. Ja, sehr cooler Moment eigentlich, aber es fühlte sich für mich dann nicht so groß an und das sehe ich auch als kleines Problem, weil eigentlich könnte das schon ein Riesenmoment sein, wenn man bedenkt, dass die beiden jetzt einfach an 2 Abenden World Champion werden. Nur es fühlt sich für mich nicht so an, leider. Weil eben kein Aufbau da war mit Siegen oder mit relevanten Storylines.
Leider.
Und das ist das große Problem bei mir und da hoffe ich, dass man eben danach alles richtig macht und du musst Ripley gegen Charlotte Richtung SummerSlam bringen. Das führt einfach keinen Weg dran vorbei. Nur so machst du Ripley auch zum Star. Weil wenn die jetzt verteidigt gegen Naomi und Lana und Natalia und keine Ahnung wen, dann, ja, dann ist dieser Run schon gescheitert. Und so ist auch Askas Run gescheitert. Das darf einfach nicht passieren, da muss WWE jetzt klug handeln und sie jetzt im Nachhinein aufbauen, dann ist auch alles gut Richtung SummerSlam und ich hoffe wirklich, dass man da nur noch richtige Schritte geht. Ja, sonst würde ich sagen, gehen wir zur Sternewertung oder habt ihr noch irgendwelche Fakten euch aufgeschrieben?
Ich wollte mich eigentlich noch äußern zu dem Match. Ich war ja
kurz ja, gerne.
Generell fand ich einmal den Entrance, den ich ja schon ein bisschen kritisiert habt, habe ich gemerkt, eigentlich mega gut gemacht, auch wenn die Tonqualität nicht die beste war halt von Ash Castello. Aber immerhin hat sie live gesungen und nicht Playback wie heißt der Wally? Weil der eine von Big E halt. Hat mir extrem gut gefallen, auch wie sie mit Rhea Ripley interagiert hat quasi. Sie war Rhea Ripley generell aufgetreten, wie der geborene Star ist, wäre sie schon immer hier. Es war einfach mega gutes Auftreten von ihr. Hat dann auch verdient gewonnen, finde ich. Sie wird die Zukunft von der Women's Division sein. Davon kann man ausgehen. Gleich wie Bianca Belair, deswegen hat sie auch gewonnen. Und ja, das Match war halt nicht der Burner, sage ich mal. Aber es war ganz in Ordnung. Kann man machen. Verdienter Co-Mainer, kann man so sagen. Und ja, verdienter Sieger. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Vor allem, ich glaube auch, dass Charlotte kommt und sie herausfordert, weil es muss einfach so sein. Oder was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass sie jetzt quasi entweder Shayna Baszler sie herausfordert, weil die ja die Fehde hatten und das Match um den NXT-Titel. Oder einfach ein Call-Up von NXT.
Also Shayna Baszler hoffe ich auf gar keinen Fall, weil mit dem Standing jetzt würde sie Rhea Ripley auch nur runterziehen, meiner Meinung nach.
Ja, das stimmt.
Shayna Baszler wäre auch so ein Name, den ich da gerne reingeworfen hätte, aber genau aus dem Grunde darf das eigentlich gar nicht passieren.
Ja, stimmt.
Das ist da halt auch, ja, besser aufschauen müssen.
Das muss man sich ja mal vor Augen halten. Vor einem Jahr stand Shayna Baszler bei Elimination Chamber und hat alle Women's eliminiert in diesem Match. Ist zu Mania gegangen. Hat dann gegen Becky verloren, wovon man jetzt halten kann, was man will. Und jetzt innerhalb von einem Jahr ist sie komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Also vom wirklichen, ja, Monster bei NXT und auch zu Beginn bei Raw hin zur völligen Bedeutungslosigkeit. Also sehr, sehr schade um Shayna Baszler, aber ich sehe sie in naher und auch in mittlerer Zukunft absolut null im Titelgeschehen.
Ja, bei der WWE wird man sich denken, er hatte jetzt schon 4-5 Monate Gold um ihre Hüften, hat jetzt auch bei WrestleMania da abgeliefert, die ist komplett over, die ist on the top, glaube ich, dass man das wirklich so einschätzt hat. Und da sieht man schon, dass teilweise auch realitätsfern gehandelt wird, meiner Meinung nach. Ja, dann kommen wir zur Sternewertung. Philipp.
Ja, ich habe vorhin schon gesagt, es war nicht das beste Match des Abends, es war nicht das schlechteste Match des Abends und deswegen für mich eine glatte 3-0er-Sache.
Mhm. Ja, ja. Ich gehe auf 3,25, weil Rhea Ripley gewonnen hat, gibt es diese 0,25 extra Punkte.
Ja, 3,25 kann man unterschreiben.
Okay, ja, ich habe es mit 3,75 dann doch ein wenig besser gesehen. War aber dann doch schlechter als Banks gegen Belair in der letzten Nacht. Live habe ich es ziemlich gleich gut gesehen im Nachhinein beim Nachgang, beim Fakten aufschreiben, ist mir dann doch klar geworden, okay, das hat wirklich dann nicht so abgeliefert wie das gestern, von dem her. Aber da bin ich mit 3,75 eh schon sehr hoch im Gegensatz zu euch. Interessant auch. Ja, interessant war. Ja.
Ich wollte nur sagen, wobei, sorry, mir hat halt auch, wir haben die zwei ein bisschen leid getan, weil die Matches vorher halt alle so, ja, irgendwie halt nichts Halbes, nichts Ganzes waren und das hat vielleicht auch deswegen meine Wertung ein bisschen runtergedrückt, weil ich extrem, ja, zu kämpfen hatte mit mir, noch den Abend durchzustehen.
Ja, also ich glaube auch, dass es ein guter Punkt ist, nach so viel irrelevanten oder schlechten Sachen, dass dann generell auch das Match an sich leidet. Ja, das glaube ich auch was dran. Wir sahen danach wieder Hulk Hogan und Titus O'Neil, dieses Mal normal bekleidet. Und sie wurden unterbrochen von Bayley. Die sah man auch schon am Abend davor einmal in einem Backstage-Segment. Und ja, dann eben mit dem Ding-Dong, Goodbye, bla bla bla, Geschwafel. Und dann hat jeder gehofft auf Becky's Theme. Und wir hörten nur, you can look, but you can't touch. Und jeder war abgefuckt von uns, wie ich es so mitbekommen habe. Jan.
Ja, und dann erstmal die WWE bitcht einmal die Fans wieder rauf vom Thunderdome, wie die ausgemarkt sind. Ich habe dann nur auf die Fans geschaut, keiner jubelt, aber die haben die bejubeln lassen. Aber ich fand Bayley ziemlich gut in diesem Segment, wie sie gesagt hat, hey, Niki, du schaust aus wie Elmo von der Sesamstraße. Das habe ich halt mega gefeiert.
Ich habe die Line mit John Cena noch geiler gefunden, wo sie gefragt hat, ja. Ich weiß nicht, ob du es nicht mitbekommen hast, aber John Cena ist halt nicht vor Ort.
Ja, wahrscheinlich war er da, man sieht ihn ja nicht. Aber ich habe dann nach dieser direkt ausgeschalten, bin ich so angefressen, weil ich habe nicht mal den Main Event dann angeschaut. Dann habe ich mir erst dann um 7 in der Früh angeschaut. Ich war sowas von angefressen, ich war so müde dann schon und dann sah ich Nikki Bella, die Frau, die ich als Wrestlerin nicht wertschätze, die kann nichts, die hat sich hochgeschlafen. die kommt bei mir nicht gut weg. Ich muss aber kurz mal ablenken, du hast, glaube ich, die Sternewertung von bei dem Match Kevin Owens gegen Sami Zayn vergessen.
Na, da bin ich, glaube ich, drauf zurückgegangen, oder?
Ich glaube eben nicht. Aber wurscht, wir schauen uns später nochmal nach. Wenn wir dann.
Ihr seht es dann eben in der Beschreibung auch.
Beschreibung nach dann. Ja, ich habe dann ausgeschaltet. David, wie ging es dir? Dir hat sicher sehr gefallen, oder?
Ich wollte das Segment einfach ignorieren, weil es so ein kleiner Einspieler war für mich. keine Ahnung, Bellatrin sind jetzt halt Hall of Famer, deswegen haben sie sich gedacht, vermutlich ist es jetzt besser. Ich habe auch gedacht, was machen sie jetzt mit Bailey? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt wird. Ich habe mir gedacht, dass sie sieht aus wie eine Bibliothekarin, nur ist sie nervig. Also, lieber. Ich keine Ahnung, was das jetzt wird. Ich will es nicht kommentieren weiter. Das hat für mich keine Relevanz. Das hat für mich keinen Spot hier im Podcast verdient, ehrlich gesagt.
Ja, die Bibliothekarin hat ja bei AEW auch gut funktioniert, von dem her. Naja, Bailey, ja, ist ja auch eigentlich einer der Stars der Pandemie-Jahre gewesen, war 2020 dominant und over, also over kann man jetzt nicht bewerten natürlich, aber als Heel schon sehr gute Rolle gespielt und dann jetzt den Spot, wenigstens hat sie überhaupt die V-Time bekommen, können ja viele nicht behaupten, also man muss glaube ich auch zufrieden sein mit dem, was man bekommt dann im Jahr 2021 bei der WWE. Auch Hulk Hogan hat seinen Moment bekommen, dass er dann mit Nikki oder Brie tanzen durfte. Ja, sei ihm vergönnt oder auch nicht. Wir sahen einen Rückblick auf den Royal Rumble und da wurde auch schon dann der Main Event eingeläutet mit einem sehr starken Videopaket. Was mir da gefehlt hat, hätte ich gern gesehen über den Abend, dass man die Leute backstage, also in ihren Kabinen sieht. Also Daniel Bryan beim Aufwärmen, Edge, wie er sich irgendwie einschwört, sich irgendwelche Sätze einredet und Reigns dann mal mit Paul Heyman da sitzt und immer zwischen den Matches, das hätte ich gern gesehen, dass man denn alles auf den Main Event aufbaut. Hat man nicht gemacht, finde ich schade. Und ja, wie war euer Hype dann so vor dem Match jetzt einmal? Bei mir war es Big Time Feeling. Ich habe den Main Event gefühlt, das war das Match, auf das ich mich am meisten gefreut habe. Und trotz allem, was davor war, war ich dann wirklich mega gehypt und hatte das erste und letzte Mal dann richtige WrestleMania-Stimmung, Philipp.
Ja, das war für mich das mit Abstand best aufgebauteste Match der Card. Das war das Match der Card. Das hat auch zu Recht den Main-Event-Spot bekommen von Night 2. Ja, es war groß aufgebaut. Ich fand auch jetzt, was du gesagt hast, ganz interessant mit diesen kleinen Spots so über die Show verteilt, dass man sie mal sieht, wie sie sich darauf vorbereiten. Hätte dem Ganzen vielleicht noch mehr ja, Tiefe verleiht. Das finde ich eigentlich ganz, ganz interessant. Ja, und es war Big-Time-Feeling, aber ich muss sagen, ich war zum Zeitpunkt des Matches einfach saumüde, weil die Show sich einfach gezogen hat im Vergleich zum Beispiel zur Zeit Night One. Und ja, mit Matchverlauf wurde es dann besser, aber ich habe mir echt schwer getan, nach der ganzen Show jetzt wirklich dem Match gerecht zu werden.
Ja, Jan, bei dir schwierig zu bewerten. Wie war es denn um 7 Uhr in der Früh?
Weil ich war dann ganz gehypt auf dieses Match eigentlich. Keine Spoiler, nichts. Ich wurde dann knapp vom Matchausgang dann vom guten Manuel aus unserer WhatsApp-Gruppe gespoilert. Da habe ich 30 Sekunden, glaube ich, vor Matchausgang wurde ich gespoilert und irgendwas so, Alter, du Arschloch. Aber ja, es war einfach ein tolles Match. Ich fand das Auftreten von allen richtig cool. Und das hatte was von NXT, diese Videopakete immer zu zeigen. Also das haben sie ein bisschen von NXT weggenommen.
Hat man ja nicht gemacht, Sam.
Hat man nicht gemacht?
Nein, das war meine Idee, wie ich es gerne gehabt hätte.
Da nicht. Dann habe ich es gekonnt ignoriert. Ich war gestern dann schon so müde. Ja, vielleicht hat es mir eingebildet, dass es eigentlich sehr gut gewesen wäre. Aber ich, natürlich von den Reaktionen, ich muss das schon wieder die WWE kritisieren, Edge, der wurde bejubelt ohne Ende. Daniel Bryan, da wurde wieder was drüber gelegt und ich hörte auch Buhrufe. Weiß nicht, wie es euch ging. Habt ihr das auch gehört?
Na, ich hab's nämlich, weil da war der Green Shirt Guy, kennt glaube ich viele, als bei jedem WWE Pay-Per-View, der war auf Instagram Live, habe ich die Nachricht bekommen und ich habe mir den Daniel Bryan Entrance nämlich auf Instagram Live angeschaut und bei ihm. Und nein, also ich habe nichts mitbekommen, also, dass jemand gebuht hätte.
Ja, es haben ein paar Leute gebuht und darum haben sie dann die Soundspur drüber gelegt. Ja, Roman Reigns ist natürlich wieder ausgepfiffen worden, aber man hat schon die Leute danach geklatscht, weil sie dieses neue Gimmick feierten. Ich fand es dann mit diesen Blumenkranz natürlich cool, außer bei Paul Heyman. Der sah aus, als er in Hawaii an der Bar eingeschlafen ist, vor lauter betrunken. Und dann erst um 3 in der Früh oder so oder um 5 in der Früh erst ins Hotel wieder raufgekommen ist. So schaut er für mich aus.
Ja,
aber ich konnte ihn nicht so ernst nehmen, aber ja, schauen wir mal, ob er morgen noch da ist, Paul Heyman bei Roman Reigns auf der Seite. Aber dazu, da habe ich noch eine neue Theorie. David.
Bitte, Jan. Was willst du? Nee. Warte mal, sind wir jetzt auch bei der Frage? Ich fahre leider kurz wieder weg.
Ob du dann gehypt warst, ob es für dich Big Time Feeling war?
Ja, ich war extrem gehypt, obwohl ich am Sonntag komplett müde war, auch wegen dem Stress in der Uni, was ich gerade habe. Aber ich war mega gehypt, bin dann noch durch die Stadt gegangen, habe einfach ein paar Entrance Musics gehört, bin voll abgegangen drauf. Zum Glück war keiner auf der Straße, das wäre echt peinlich gewesen. Aber ich habe es extrem gefühlt, ich habe mir die ganze Zeit auf das Match gefreut, weil das Match wurde einfach verdammt gut aufgebaut, hatte Qualität zu einem 5-Sterne-Match, aber zu dem komme ich später. Und wie du richtig gesagt hast, Chris, es hat einfach die kleinen Einspieler gefehlt während des Matches, während des Events zum Aufbauen, wie sie sich aufwärmen und so. Das hätte noch einen Ticken besser gemacht.
Vor allem bei mir, Fastlane hat er 4,75 Sterne bekommen und ich habe schon irgendwie den Glauben gehabt, okay, ich gebe heute das erste Mal 5 Sterne tatsächlich. Weil für mich war das perfekte Road to WrestleMania Match mit Rumble Start, dass Edge diesen Rumble gewinnt, dann beim nächsten Pay-Per-View Chamber, da kommt die Facette mit Daniel Bryan dazu, dass er ein Number One Contender Match ist, er gewinnt das, dann gibt es hier das Match. Ob das jetzt sein hätte müssen, ja, sei dahingestellt, egal. Dann, ja, wohl eigentlich doch, macht schon Sinn, weil dann war bei Fastlane eben das Rematch, Bryan gegen Reigns mit dem Special Enforcer Edge da draußen, auch da dann zum Schluss wieder Eingriff. Das ist mehr Road to WrestleMania geht nicht. Und wenn jedes Match auch nur annähernd so aufgebaut wäre, ich glaube, WrestleMania wäre das Geilste, was es überhaupt geben würde, aber war dem leider nicht so. Ja, Jey Uso war auch mit am Start, da habe ich gehofft, dass der nicht dabei ist. War leider so. Nach 3 Minuten nahm Edge den dann auch aus dem Match, wie er ihn auf die Ringtreppe hämmerte. Und nachdem ich sah, dass er dann nach draußen begleitet wurde, da war mir dann schon klar, okay, der wird zum Schluss irgendwie eine Entscheidung herbeiführen, der kommt dann rein. Und da habe ich die 5 Sterne auch schon nach 3 Minuten abgehakt gehabt. War dann ja auch leider wirklich so zum Schluss. Ja, das Match ging 22 Minuten. Ich habe geschätzt, es wird eine halbe Stunde gehen. War demnach auch 10 Minuten kürzer. Hätte auch länger sein können, meiner Meinung nach. Und ja, also es hat jeder seine Spots bekommen. Ich glaube, der größte Spot im Match war ja, wo Edge dann zum mehr oder weniger Yes-Lock ansetzte gegen Roman Reigns und einfach Daniel Bryan sich ihm anschloss und beide hatten ihn dann im Yes-Lock. Roman Reigns hatte einen Teil vom Stuhl im Mund, den hat man auch dazwischen gespannt und die beiden dann mit den Headbutts gegeneinander, wer dann jetzt einen Yes-Lock durchführen darf, das war einer der geilsten Momente seit langem bei der WWE, habe ich sehr gefeiert und ja, ansonsten ging sehr viel hin und her, es war eigentlich sehr gut, die Struktur vom Match. Dann, um direkt noch zum Schluss zu kommen, wenn ihr inzwischen was habt, könnt ihr es auch nachher dann noch einwerfen. Waren die Concerto-Spots. Edge hat die Stühle gebracht, Daniel Bryans Kopf war auf einem Stuhl, Reigns Kopf war auf einem Stuhl und er brachte die Concertos dann durch, ehe halt Jey Uso hineinkam und dann stürzte das Ganze für mich ab, leider. Und das Ende war dann auch das Concerto von Reigns gegen Edge. Weiß nicht. Inzwischen waren auch noch Spear-Sequenzen, wo Reigns und Edge gegenseitig sich den Spear verpassen. Beide liegen blieben mit der verletzten Schulter, die sie gut gesellt haben. Die Yes-Kicks kann man auch noch erwähnen, die sehr cool ankamen. Auch Reigns, wie der die wieder gesellt hat, wo er dann aufsprang, sich in die Ringseile stützte und nochmal sich hingab, das macht er so großartig, das hat sich gut entwickelt über die letzten Monate oder Jahre nach seiner Leukämieerkrankung, wie ich finde. Und ja, Philipp, hast du noch so ein paar Notizen zum Match, die erwähnenswert sind? Bayern, ja, doch einige auch.
Ja, du hast eigentlich prinzipiell, würde ich sagen, fast alles, was ich auch geschrieben habe. Mir fällt jetzt eigentlich nichts zusätzlich ein. Das Match war wirklich gut. Es hätte, du hast es schon angesprochen, es hätte noch besser sein können. Aber wieder mal Jey Uso-Eingriff, wieder mal dieses, ja, weiß ich nicht, das ist mir halt zu over, dieses typische Jey Uso greift ein und deswegen gewinnt Reigns. Das hat Reigns nicht nötig als dieser Heel-Champion, der er ist. das hat über das letzte halbe Jahr, hat man da immer, finde ich, so ein bisschen einen Schritt in die falsche Richtung gemacht. Immer mehr sich auf Jey Uso so, auf dieses klassische 2010er Heel-Ding. Der braucht immer Unterstützung, braucht immer Hilfe. Nein, Roman Reigns als Charakter braucht als Heel keine Hilfe. Gib dem Mann einen cleanen Sieg. Ja, und das ist halt das, was mich so ein bisschen, gestört hat. Und auch so in der Darstellung von Reigns jetzt. Ich meine, ich habe viele gelesen, die sagen, naja, ohne Uso kann er ja nicht gewinnen. Wo ist er denn stark dargestellt? Aber wer am Ende von WrestleMania den Royal Rumble-Sieger und den zweiten Herausforderer zeitgleich pinnt mit Lässigkeit, das ist für mich einfach, ja, Reigns wird so dargestellt wie, wer soll ihn jetzt besiegen? Wer soll glaubhaft Reigns den Titel abnehmen? Und da sehe ich keinen. Und ja, ich bin soweit zu sagen, dass wir vielleicht in einem Jahr bei WrestleMania dann in Texas Reigns sogar immer noch mit dem Titel sehen, weil ich nicht weiß, was passieren soll. Ich sehe nicht, wer ihm den Titel abnimmt. Aber ja, Zukunftsmusik. Aber zum Match zurück. Du hast eigentlich alles gesagt. Gutes Match, gutes Main Event. Hätte ein kleines bisschen mehr sein können.
Ja, Jan.
Ja, irgendwie war es ein Schlag in die Fresse für die Fans. Da kommt Edge zurück und dann bringen sie auch nach. Ja, Edge hat vor 11 Jahren seinen Titel niedergelegt, heute exakt auf den Tag. Und dann denken wir so, okay, dann wird es heute gewinnen. Und dann gewinnt wieder Roman Reigns. Und ich denke mir so, also, die haben das wirklich gebracht jetzt da.
Edge war auch mein Pick, so by the way. Ja, es hätte einfach, es wäre eine No-Brainer-Story gewesen, die ich geliebt hätte.
Ja, voll. Voll. Aber ich weiß nicht, wie es jetzt mit Edge weitergeht. Wahrscheinlich kriegt er ein Rematch gegen Roman Reigns bei Backlash.
Aber warum? Auf die Aussage, dass Brian nicht im Match hätte sein sollen oder so, das kann er auch nicht bringen, weil er wurde ja mitgepinnt. Weil du hast jetzt eben mit dem hast du beide jetzt eigentlich aus dem Rennen genommen. Wenn du Brian pinnen lässt von Reigns, dann kann Edge easy sagen, ja, du hast mich nicht gepinnt, Backlash, Reigns, Edge, Spear vs. Spear. Es ist alles ein No-Brainer. Und ich weiß nicht, worauf man jetzt hinaus will. Und da bin ich auch beim Philipp. Was willst du jetzt machen?
Hast auch recht, aber was ich glaube, ist wieder mal ein Superstar-Shake-Up jetzt kommen, in Kürze, nach Backlash wahrscheinlich. Und es kann auch sein, dass sie Edge zu Monday Night Raw gehen. Aber wahrscheinlich mag das Fox da nicht haben. Wir dürfen gespannt sein, was die Monate und das ganze nächste Jahr, also dieses Jahr, diese neue Season bringt. Und so endet dann auch diese Show, oder? Und ich kann gleich meine Sternewertung sagen. Ich sage, das war ein 4-Sterne-Match.
David, so deine Einschätzung zum Match. Hast du auch noch irgendwas zu ergänzen an Spots, was wir jetzt nicht erwähnt haben noch?
Nee, ich wollte eigentlich auch diesen Yes-Lock mit dem Stuhl-Part im Mund von Reigns und seiner Mimik und so zeigen und erwähnen halt. Aber wurde schon erwähnt und ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass ihr das Match eigentlich so schlecht fandet.
Weil ich fand es nicht schlecht. Ich fand das Ende katastrophal.
Ja, das Ende hat mich extrem enttäuscht, aber während des Matches, ich war noch nie so, ich sage jetzt nicht aus mir vor Freude, wie kann ich sagen, ich konnte nicht ruhig sitzen während des Matches. Das war gleich wie wenn ich FIFA spiele, hinten bin und mich vorlehne mit dem Controller und jetzt sage, jetzt gebe ich Gas. Das Match hat mich einfach so gefesselt, ich konnte nicht ruhig sitzen die ganze Zeit. Ich dachte mir, was geht ab? Ich fand das Match so verdammt gut. Mich hat nicht mal gestört, dass Jey Uso manchmal eingegriffen hat, weil in dem Fall hat es irgendwie gepasst. Ich weiß nicht, ich kann es mir nicht erklären, normalerweise bin ich auch nicht der Fan davon, aber hier hat es gerade gepasst. Nur halt, dass er gegen Ende halt angegriffen hat und vor allem, dass Reigns dann komplett arrogant und dominant beide aufeinander legt und beide pinnt. Das fand ich schade eigentlich, vor allem, weil meiner Meinung nach hat irgendwie Edge den Brian gepinnt. So eigentlich, oder?
Ja, das war auch mein Gedanke, nämlich eigentlich ist ja Edge auf Brian draufgelegen.
Eben, und Edge's Schultern sind nicht gut am Boden, so wirklich. Und die sind unterm Ringseil. Also, habe ich nicht ganz verstanden. Aber nichtsdestotrotz war es für mich mit Abstand das beste Match von der ganzen WrestleMania, auch wenn Cesaro gegen Seth Rollins irrsinnig gut war. Nur das Ende hat es für mich leider verhaut, sonst wäre es echt ein 5-Sterne-Match gewesen. Aber von mir gibt es deswegen 4,75 Sterne. Es war einfach verdammt gut, das kann man nicht anders behaupten.
Ja, dein Punkt, den du eingebracht hast, wenn Edges drauf geht mit Adam Pearce, dann ja, ich wurde eigentlich nicht gepinnt und dann kann man auch in Jans in die Richtung gehen, dass dann kann man Edge gegen Reigns bringen. Dann haben wir Spear vs. Spear, dann kannst du das auch so machen. Auch wenn es vielleicht nicht ideal ist, aber das wäre dann wenigstens kreativ.
Ab das wollte ich wirklich raus. Und es war sehr innovativ und wirklich gut. Dieser Stuhl, ich sag noch, das habe ich vergessen, dieser Stuhl-Spot war einfach geil, weil Reigns wirklich so real auch noch verzerrtes Gesicht gezeigt hat. Er leidet ja wirklich und es war einfach gut gemacht. Also aber mehr als 4 Sterne gibt es bei mir nicht, weil es fehlte bei mir noch irgendwas, was noch Klick macht. Ich glaube, wenn Edge gewonnen hätte, hätte ich 4,25 gegeben. Aber ich war nicht so ganz drin, leider. Das ganze Event war so ermüdend. Und ich glaube, das ist auch der Grund meiner Entscheidung.
Philipp, deine Sternewertung, dein Fazit zum Match?
Mein Fazit, es war ein gutes Match. Es hätte mehr sein können, bin ich immer noch bei euch. Ja, ich tue mir schwer. Ich tue mir ehrlich schwer, weil das ist wie mit dem Match davor. Eigentlich leidet das Match unter dem Abend. Wenn das Match jetzt im Night One zum Beispiel mit drin gewesen wäre, dann wäre das Match für mich wahrscheinlich nochmal besser weggekommen. Einfach, weil ich mir bis dahin so schwer getan habe. Die Women, Raw Womens haben drunter geleitet, jetzt auch das Triple Threat. Aber das kann man ja nicht unbedingt mit bewerten. Und wenn ich jetzt wirklich rein vom Match ausgehe, bin ich am Ende bei 4,25. Also mir hat auch ein bisschen was gefehlt. Vielleicht ein Sieg von Edge, der ein oder andere Spot hier und da noch. Das Eingreifen von Jay hat mich ein bisschen gestört. Aber ja, 4,25 ist am Ende meine Bewertung.
Ja, also den Aufbau, wie gesagt, habe ich geliebt. Also ich hätte 5 Sterne gegeben unter dem Umstand, dass Edge das Match gewinnt. Das Match kann auch alles so bleiben, wie es ist. Das war großartig. Jey Uso greift nicht ein und Edge gewinnt, wären 5 Sterne. 4,5 oder 4,75 würde ich geben, wenn Reigns Bryan pinnt, Edge irgendwie zu spät kommt oder einfach, es muss einfach auf den Showdown gehen, dass Reigns und Edge sich gegenüberstehen und so soll die Show auf Air gehen Richtung Backlash. Das wäre auch ein großartiges Finish gewesen. Nur so sind es 4,25 durch dieses Finish und der Variable Jey Uso.
Apropos, wenn ich kurz was einwerfen darf, weil wir schon öfter Backlash erwähnt haben, anscheinend heißt die Show wirklich WrestleMania Backlash.
Ja, das ist auch schon bestätigt worden mittlerweile. Es wird stattfinden am 16. Mai, sprich 16. auf 17. hier bei uns. WrestleMania Backlash und auch da zum Kritisieren. Ich schaue ja die Classic Pay-Per-Views chronologisch durch, 2002, 2003, 2004. Und das ist auch immer Backlash nach WrestleMania. Und das ist immer ein großartiges Follow-up, dass eigentlich WrestleMania um nichts nachsteht. Und das musst du nicht dann extra WrestleMania Backlash nennen, wenn Backlash schon der Titel ist. Und da wird man wieder als dumm verkauft. Wir sind alles Braun Strowmans einfach, glaube ich.
Ja, aber ich glaube einfach, weil es jetzt WrestleMania Backlash heißt und nicht nur Backlash, deutet vermutlich schon darauf hin, dass es viele Rematches gibt.
Ja, das ist auch gut so. Kann man auch machen. Das war auch früher so in meiner Zeit, wo ich gerade schaue. Das muss dann nicht wieder ausschlachten mit WrestleMania und ja,
absolut richtig.
Die ganzen Begriffe dann wieder. Das muss nicht sein. Backlash reicht einfach, man sollte irgendwie keep it simple einfach.
Ach, ich habe noch eine Anmerkung, die mir gerade so einfällt. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber der Edge hatte mit Abstand das geilste Attire von allen bei dieser WrestleMania an. Also dieses weiße Attire, ich liebe das sowieso auch damals. Ich glaube, Seth Rollins gegen Cena beim SummerSlam. Im weißen Attire, auch Orton im Opener mit seinem weißen Attire. Also ich finde, das sieht so heftig aus. Props an Edge für dieses Attire. Also.
Vor allem, was mir aufgefallen ist, erstens mal zufällig am Rated RKO beide weiße Gears an. Was ist da los? Aber nee, was mich auch gewundert hat, ist einfach, Vince ist ja bekannt dafür, dass er meistens weiße Gears nicht mag, so wie das von Seth Rollins damals. Er hat gesagt, das ziehst du nicht mehr an, das ist hässlich quasi. Also mich hat schon gewundert, dass jetzt quasi zwei Topstars der WWE, weil sie Skiern haben.
Ja, ich glaube, die WWE ist einfach nur, Vince ist auch nur froh, dass er Edge hat. Und ich glaube, der wird auch gewisse freie Hand dann haben, weil wäre Edge auch nicht auf der Card, dann hättest du keinen einzigen Superstar eigentlich außer Roman Reigns auf der Card. Und ich glaube, deswegen auch irgendwie gewisse Freiheiten, die er da hat. Und Randy Orton sowieso ist ein WWE-Guy. Ich glaube, der da darf auch sehr, sehr viel mehr sagen als viele andere. Und sehr viel mehr entscheiden auch. Ja, Money in the Bank, noch nicht angekündigt, aber vermutlich vom 20. auf den 21. Juni dieses Jahr. Das noch zur Anmerkung. Ja, zukünftiger Reigns-Gegner, mir würde einfallen Big E, der hat den Titel jetzt verloren. Wenn man da das vielleicht nicht weiter fortsetzt, vielleicht Richtung SummerSlam dann Big E, Reigns, dass Apollo Crews jetzt nochmal gewinnt. Oder Seth Rollins gegen Reigns, hast du auch große Story. Und Rollins jetzt auch mit dem Sieg vielleicht dahingehend. Man wird es sehen, Raw auf der Mania, SmackDown auf der Mania. Zu Raw gibt es eine Review, zu SmackDown glaube ich nicht, außer die Jungs haben spontan Bock. Aber ich glaube, wir haben jetzt... Ja, bitte, ja, Philipp.
Ich wollte nur noch sagen, ich habe noch einen Namen, den ich mal noch in den Ring werfen möchte. Als zukünftiger Roman Reigns Herausforderer könnt ihr vielleicht noch kurz was dazu sagen. Und zwar Drew McIntyre. Vielleicht sehen wir ja Drew bald im blauen Brand. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagen würdet.
Ja, ich weiß nicht, ob das Match nicht sogar zu groß wäre. Jetzt schon. Ich glaube, das wäre so ein WrestleMania-Match für nächstes Jahr. Da würde ich das dann gerne sehen.
SummerSlam.
Ja, kommt auch davon, ob da vor Crowd ist oder ob das. Das ist schon eher so ein WrestleMania-Match, meiner Meinung nach.
Gebe ich dir ehrlich gesagt recht. Man hat gesehen bei der Survivor Series, die Chemie stimmt.
Ja, vor allem wie irrelevant das Match war, was sie dann daraus gemacht haben, das war schon klasse. Ja, schafft so auch nicht jeder.
Ja.
Ja, dann.
Hab noch eine interessante Info für euch und dann halte ich meine Klappe. tatsächlich, das habe ich heute gelesen, ich glaube, Lance Storm war es, glaube ich, der hat das gepostet, dass momentan 8 von 9 Champions in der WWE Heels sind und auch bei NXT sind 3 Champions Heels. Also anscheinend ist Vince gerade im Heel-Modus unterwegs. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, dass wirklich so viele Heels momentan die Gürtel halten.
Vom jetzt sehr interessant auf jeden Fall die Info, danke. Wir hatten ja das Problem vor nicht allzu langer Zeit, dass eigentlich nur einen Heel gegeben hat oder zwei, das waren vielleicht Baron Corbin und Dolph Ziggler, ansonsten waren irgendwie alle Face oder einfach mit gar keinem Charakter unterwegs. Von dem überrascht mich der Fakt jetzt schon sehr, aber stimmt natürlich, ja. Krass.
Stimmt, nur Bianca Belair ist Face.
Ja, Ripley, die ist ja auch fast Heel dargestellt geworden mit ihrem mit dem Runterschupfen von Asuka, aber das geht halt nicht durch.
Schlagen ist erlaubt, Schupfen ist Grenze. Es gibt auch Grenzen, ja.
Ja, dann haben wir fast schon genug. WWE Podcast Raw auf der Mania gibt's noch. Zum Schluss sahen wir das große Feuerwerk. Ich schaue raus beim Fenster. Nein, bei mir ist kein Feuerwerk, aber den Podcast schließen wir jetzt trotzdem. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Mitmachen, auch an alle Zuhörer. Vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung. Auch mittlerweile 51 Abos auf YouTube, ihr seid wirklich krass. Vielen Dank dafür und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit uns in der WrestleMania-Woche. Schaltet auch bei Raw of the Mania ein. Jan und David sind fix dabei. Ob ich es schaffe, weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich den Entrance, den überraschenden Entrance, wenn Becky Lynch nicht kommt, dass ihr wenigstens mich bekommt als Überraschung. Und in diesem Sinne, genießt Wrestling, Leute, bis die Woche und danach wieder mit All Elite Wrestling, um das auch nochmal da am Ende der WWE-Woche groß zu verkünden. Ja, Jan, weiß nicht, teilt euch auf, die Abschlussworte.
Ja, dann fange ich gleich mal an, ganz kurz halten. Wir hören uns morgen bei Monday Night Raw After Mania. Ich hoffe, dass wir ein paar Überraschungen aus NXT sehen werden. David und ich sind auf jeden Fall dabei, wie schon der Chris gesagt hat. Vielleicht direkt gleich nach der Show, dass wir die Review dann auf YouTube und auf Spotify laden. Wenn nicht, dann am Laufe des Tages am Dienstag. In diesem Sinne, good night, good fight, goodbye. So, David.
Ja gut, also WrestleMania ist hinter uns. Die härteste Woche vom Podcast-Projekt bis jetzt. Mal schauen, wie es nächstes Jahr wird, aber bis dahin haben wir ja noch genug Zeit. Ich war positiv überrascht von der WrestleMania, einfach weil die Hälfte der Matches einfach fast oder gar keinen Aufbau hatten. Aber sie haben echt viel daraus gemacht, auch wenn der zweite Abend nicht so gut war wie der erste. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht, der Hype war nicht ohne Grund da, auch wenn es hauptsächlich für den Main Event war von gestern oder heute Nacht. Ich bin gespannt, was bei Raw auf der Mania passiert, was bei SmackDown auf der Mania passiert, was jetzt generell mit den Champions passieren wird, wer wen herausfordert, wer jetzt irrelevant wird. Es wird spannend werden, es bleibt auch spannend. Es wird auch hier weitergehen mit Raw of the Mania, wie schon öfter erwähnt. Ich bin gespannt, was da passiert. Habe ich jetzt öfter mal gesagt, alter Schwede. Aber egal, ich bin gehypt. Das bleibt auch so. Und ja, haut rein, Leute. Wir hören uns vermutlich morgen wieder. Philipp, mach weiter.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich mal wieder teilnehmen durfte. Es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch aufzunehmen, immer wieder. Ja, Mania ist vorbei. Der Hype war bei mir groß. Geliefert hat es durchschnittlich bis gut. Night 1 fand ich besser als Night 2. Ja. Aber ich hoffe, dass ihr am Ende alle unterhalten wurdet, wie von unseren zwei starken Podcasts oder wie mit allen Podcasts hier natürlich. Lasst gerne mal Kommentare zu eurer Meinung da. Wie war WrestleMania? Was war euer Highlight? Was war euer Lowlight? Ja, und dann mal sehen, wann wir uns wieder hören. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Viel Spaß beim Wrestling und ja, bis bald. Macht's gut. Ciao.